Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1 mit Ruben Sommer. Willkommen zurück zu Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1. Heute fahren wir weiter mit Genesis 1,2 und diesen Vers, den haben wir in den letzten zwei Episoden zu Vers 1 bereits mehrmals angeschnitten. Jetzt nehmen wir uns den in dieser Episode einmal gemeinsam richtig unter die Lupe. Ich lese ihn für euch nach einer eigenen Übersetzung vor. Und die Erde war unwirksam und unbewohnt, und Finsternis bedeckte die Oberfläche der Urflut, und der Geist Gottes wehte über der Oberfläche des Wassers. Nachdem wir also in Vers 1 eine einleitende Zusammenfassung über das nun Folgende gelesen haben, wendet sich der Autor des Textes in Vers 2 dem eigentlichen Schöpfungsgeschehen zu. Und dieses Schöpfungsgeschehen, von dem er berichtet, das bezieht sich auf die Erde, den für den Menschen sichtbaren Bereich, die irdische Welt. Zwar wird mit dem hebräischen Haaretz für Erde dasselbe Wort verwendet wie bereits in Vers 1, es steht hier aber nicht mehr in Verbindung mit dem Himmel, wird also nicht mehr als Merismus verstanden und meint deshalb hier nicht mehr den Kosmos, sondern die Erde im Sinne unseres Planeten. Vers 2 beschreibt dann den Zustand der Erde, in den hinein Gottes Schöpfung geschieht. Und die Ausgangslage, dieser Zustand, in dem sich die Erde in Vers 2 befindet, der scheint im ersten Augenblick etwas zu irritieren. Wir lesen von einem chaotischen Zustand, die Erde ist Tohu Wabohu, sie ist unwirksam und unbewohnt, wüst und leer, wie Martin Luther das in der Lutherbibel übersetzt, und da ist nichts als Finsternis und Wasser. Und mit dieser Ausgangslage, diesem Zustand der Welt, dem wir in Genesis 1,2 begegnen, wird nochmals die gleiche Frage laut, die uns schon bei der Diskussion über den relativen Anfang in Genesis 1,1 beschäftigt hat. Woher kommt dieses Chaos, von dem Vers 2 spricht? Was ist das für ein Zustand, in den hinein die Schöpfung begonnen wird? Müsste nach einer einleitenden Zusammenfassung jetzt in diesem Vers nicht mit dem absoluten Anfang begonnen, die Creatio ex nihilo geschildert werden? Ja, zugegeben, Vers 2 wirkt auf den ersten Blick in der Erzählung eher wie ein Rückschritt, nicht wie ein Fortschritt. Wie müssen wir diesen Vers also jetzt genau einordnen? Um zu verstehen, warum gerade dieser Anfangszustand der Welt, den Vers 2 schildert, als Ausgangspunkt für das Schöpfungsgeschehen tatsächlich sinnvoll ist und warum dieses Gesamtbild, dem wir in diesem Vers begegnen, gerade dadurch theologisch relevant wird, lohnt es sich zunächst einmal, in die Welt des antiken Orients, die Denk- und Erlebniswelt Israels und seiner Nachbarvölker einzutauchen. Wenn es in Genesis 1,1 heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann bedeutet das, wie wir in der letzten Episode bereits gehört haben, dass Gott in und durch einen absoluten Anfang alles schuf, was existiert. Aber was bedeutet eigentlich Existenz? Was meinen wir, wenn wir sagen, dass etwas existiert? Diese Frage wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas banal, ist aber tatsächlich komplexer, als man zunächst denken mag. Wenn wir heute im Alltag davon sprechen, dass etwas existiert, dann setzen wir meistens stillschweigend voraus, dass es materiell fassbar ist. Wir sagen zum Beispiel, dieser Stuhl existiert, weil wir ihn sehen, anfassen, vermessen und physisch wahrnehmen können. Gerade bei Dingen mit materiellen Eigenschaften haben wir kaum Zweifel daran, dass sie existieren. Diese alltägliche Gleichsetzung von Existenz und Materialität prägt auch unser kulturelles Denken. Oft schließen gerade deshalb in unserem kulturellen Kontext viele Menschen die Existenz Gottes von vornherein aus. Gott ist nicht sichtbar, nicht messbar, nicht materiell greifbar. Also die Schlussfolgerung, er existiert auch nicht. Diese Überzeugung ist jedoch nicht einfach selbstverständlich, sondern eine bestimmte weltanschauliche Annahme. In der Philosophie bezeichnet man sie als Materialismus, die Auffassung, dass letztendlich nur das existiert, was materiell oder physikalisch beschreibbar ist. Aber, und das ist entscheidend auch für das Verständnis unseres Textes, das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man Existenz definieren kann. Existenz kann sich nämlich auch anders zeigen. Nicht durch Materie, sondern auch durch eine Funktion, durch Wirksamkeit, durch eine Rolle innerhalb eines geordneten Systems. Als Beispiel: Stell dir ein Gerichtsgebäude vor. Von außen betrachtet scheint es, als würde man hier Gericht halten. Da ist vielleicht eine Justitia-Statue vor dem Eingang, da steht eine Aufschrift mit Gericht drauf, aber im Inneren ist niemand. Keine Richter, keine Verhandlungen und es werden keine Urteile gefällt. Würden wir sagen, hier existiert ein Gericht? Oder würden wir eher sagen, da steht zwar ein Gebäude, aber das Gericht selbst existiert eigentlich erst dann, wenn dort Recht gesprochen wird? Wenn Verfahren geführt werden, wenn Urteile gefällt werden, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan wird? Ein Gericht ist also mehr als Beton, Aktenordner und Möbel. Es existiert als Gericht nicht in erster Linie als Gebäude, als materielles Objekt, sondern als funktionale Wirklichkeit innerhalb einer Ordnung. Seine Existenz zeigt sich darin, dass es wirksam ist, dass es tut, wozu es da ist. Und genau diese Unterscheidung ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, was es überhaupt heißt, dass etwas existiert. Auf die Schöpfung bezogen bedeutet das für unseren Text aus Genesis 1: Verstehen wir Existenz materiell, dann bedeutet Schöpfung vor allem die Herstellung von Materie. Die Schöpfungsgeschichte wird damit auf die Frage reduziert, ob Gott zur Creatio ex nihilo fähig ist, also ob er Materie aus dem Nichts hervorbringen kann. Verstehen wir Existenz aber funktional, dann meint Schöpfung das Einsetzen von Ordnung, Rollen und Zuständigkeiten innerhalb eines geordneten Systems. Und genau an diesem Punkt setzt Vers 2 an und will in seinem historischen und kulturellen Kontext verstanden werden. Die Kosmologie des alten Orients unterscheidet sich fundamental von unserer modernen naturwissenschaftlichen Weltsicht. Die Menschen damals fragten nicht primär, woraus die Welt besteht, sondern wie sie funktioniert. Der Kosmos wurde als geordnetes Ganzes verstanden, in dem jedes Element seinen Platz, seine Aufgabe und seine Verantwortung hatte. Dieses Weltbild spiegelt sich auch in Genesis 1 wider. Wenn die Schöpfungsgeschichte beispielsweise von der Sonne spricht, will sie keine primitive Physik vermitteln, sondern ihre Rolle im Kosmos beschreiben. Die Sonne existiert im Denken des Textes nicht deshalb, weil sie aus Gas besteht oder messbar ist, sondern weil Gott ihr eine Funktion zuweist. So heißt es in Genesis 1,16, dass Gott sie als Herrscherin über den Tag einsetzt. Sie ordnet die Zeit und strukturiert den Lebensrhythmus. Psalm 104 greift genau das auf. Tiere und Menschen wissen durch die Sonne, wann Ruhe und wann Arbeit angesagt ist. Die Sonne wird damit zu einem kosmischen Amtsträger. Und genau so wird die gesamte Schöpfung verstanden. Die Welt ist ein großer Tempel, in dem jedes Geschaffene eine zugewiesene Funktion hat. Der Schöpfungsbericht beschreibt gewissermaßen die Inbetriebnahme dieses Tempels. Ohne die geschaffenen Dinge bleibt der Tempel leer. Durch die geschaffenen Dinge erhält der kosmische Tempel seinen Tempelbetrieb. In diesem Sinne hat dann auch der Ansatz eines relativen Anfangs etwas für sich, selbst wenn ich ihm persönlich nicht folgen kann, denn er trifft ein theologisches Grundanliegen des Textes. Genesis 1 will die Welt nicht erklären, sondern sie deuten. Deshalb verfehlen unsere naturwissenschaftlichen und metaphysischen Wie-Fragen das Zentrum des Textes. In Genesis 1 ist Gott das handelnde Subjekt, die Welt das behandelte Objekt. Die entscheidende Frage lautet nicht: Wie hat Gott die Welt erschaffen, sondern wozu hat Gott sie geschaffen? Ja, und wozu hat denn Gott die Schöpfung jetzt geschaffen? Die Antwort lautet: auf Ordnung hin. Der theologische Fokus in Genesis 1 wendet sich nach der einleitenden Zusammenfassung in Vers 1 weg von der Frage der Creatio ex nihilo hin zur Frage nach dem funktionalen System der Welt. Es geht nicht um den Gegensatz Nichts und Geschaffenes, sondern den Gegensatz Chaos und Ordnung. Und genau dieser theologische Fokus wird durch die Auslegung eines relativen Ansatzes eben viel deutlicher gemacht oder läuft weniger schnell in Gefahr, diesen Fokus zu übersehen, als die Auslegung eines absoluten Anfangs. Es wäre falsch zu sagen, der Gedanke der Creatio ex nihilo wäre damit unwichtig geworden. Er wird vielmehr einfach vorausgesetzt für alles, was jetzt folgt. Aber der Fokus verschiebt sich in Genesis 1,2 eben ganz klar auf eine andere theologische Pointe. Damit man diese Pointe besser versteht, ist es wichtig zu verstehen, aus welcher Perspektive sie gelesen werden muss. Ist die Schöpfungsgeschichte Offenbarungsgeschehen, dann wird sie von Gott gezeigt und vom Menschen erkannt. Die Erschaffung der Welt und damit das Verstehen der Welt muss also vom Menschen her oder im Zusammenhang mit dem Menschsein gelesen werden. Was der Autor in Genesis 1,2 beschreibt, nämlich dass sich die Welt vor der Schöpfung in chaotischem und finsterem Zustand befindet, ist nichts anderes als ein allgemeines Bewusstsein, eine tief verwurzelte Erfahrung, die der Mensch in seinem Innersten mit sich trägt. Die Schöpfungsgeschichte erklärt die Welt nicht naturwissenschaftlich, sondern so, dass Menschen verstehen können, was Gott tut und wozu er die Welt geschaffen hat. In Genesis 1,2 wird gerade deshalb die Ausgangslage des Schöpfungsgeschehens mit Bildern und Vorstellungen beschrieben, die Menschen aus ihrer eigenen Erfahrung kennen. Wenn Genesis 1,2 vom Chaos, vom Tohuwabohu, der Finsternis und der Urflut spricht, dann deshalb, weil das Bilder sind, mit denen Menschen seit jeher Bedrohung und Orientierungslosigkeit verbinden. Und genau das ist der Zustand, aus dem heraus Gott Ordnung und Leben schafft. Der Text sagt also nicht in erster Linie, so sah die Welt objektiv aus zu dem Zeitpunkt, an dem Gott anfing, an der Welt zu wirken, sondern von diesem Zustand her zeigt Gott dem Menschen, was Schöpfung bedeutet, nämlich Ordnung schaffen, die Welt füllen mit Funktionalität, dort, wo es vorher keine Lebensmöglichkeit gab. Die Welt wird gewandelt von einem lebensbedrohlichen zu einem lebensfördernden Ort. Schöpfung heißt hier Ordnung schaffen, dort wo vorher keine Lebensmöglichkeiten waren. Die Welt wird nicht einfach nur gemacht, sondern sie wird eingerichtet. Sie wird zu einem funktionierenden System, in dem Leben möglich wird. Das Chaos in Vers 2 beschreibt deshalb keinen naturwissenschaftlichen Urzustand und auch kein dauerhaftes Gegenprinzip zu Gott. Es beschreibt eine Welt, die zwar da ist, aber noch nicht als Lebensraum funktioniert. Eine Welt in funktionaler Leere. Und genau in diese Situation hinein handelt Gott. Er ordnet, er trennt, er weist Funktionen zu und erst dadurch wird Leben möglich. Schöpfung bedeutet theologisch also nicht nur, dass Gott etwas ins Dasein ruft, sondern dass er Funktionalität etabliert, wo vorher keine war. Eine Welt ohne Ordnung, ohne ein geordnetes System, kann kein Leben tragen. Erst Ordnung macht die Welt bewohnbar. Erst Ordnung macht sie zur Schöpfung. Und damit wird auch deutlich, die Welt, wie wir sie kennen, ist ohne Gott gar nicht denkbar. Ohne Gott gäbe es keine geordnete, lebensfähige Wirklichkeit. Ohne sein schöpferisches Wirken gäbe es kein funktionierendes System, nur Wüste, Leere und Chaos. Genesis 1,2 macht deshalb eines klar. Ordnung ist kein Produkt des Zufalls. Sie ist das Resultat von Gottes aktivem, schöpferischem Handeln. Das eigentliche Schöpfungswunder liegt nicht im Chaos, sondern darin, dass Gott Chaos überwindet und Ordnung schafft. Für die Menschen der damaligen Zeit war genau dieses Bewusstsein selbstverständlich. Sie sahen die Ordnung der Welt und wussten, das kann nicht ohne Gott sein. Für sie war Ordnung das eigentliche Wunder, das Gott in der Schöpfung vollbringt. Man könnte sagen, die Menschen damals wussten, wer einen gepflegten Garten sieht, fragt nicht zuerst nach dem Unkraut, um zu wissen, wo der Gärtner ist. Am Garten erkennt man, dass hier ein Gärtner arbeitet. Nicht, weil es gar kein Unkraut gäbe, sondern weil Ordnung im Garten herrscht. Heute drehen wir diese Wahrnehmung oft um. Wir fixieren uns in unserem Alltag oft auf das Chaotische, suchen den Fehler in der Matrix und meinen, gerade darin müsse sich zeigen, ob es einen Gärtner gibt oder nicht. Genesis 1 zeigt uns eine andere Perspektive. Nicht vom Chaos her alles zu beurteilen, sondern vom Wunder der Ordnung her nach Gott zu fragen. Vielleicht würden wir Gott häufiger begegnen, wenn wir unseren Blick wieder stärker auf die Ordnung richten, statt ständig nur nach dem Chaos zu suchen. Denn Genesis 1 lädt uns ein, Gott nicht nur im Außergewöhnlichen, im Chaotischen zu suchen, sondern zuallererst auch im geordneten Leben, das er ermöglicht. Mich persönlich fasziniert an Genesis 1 genau das, dass Gott nicht im Chaos gesucht werden muss, sondern in der Ordnung, nicht im Spektakulären, sondern im Tragfähigen. Vielleicht ist das auch eine Einladung an uns, unseren Blick neu zu schärfen. Vielleicht entdecken wir Gott dann nicht zuerst in der Krise, im Chaos, im Übernatürlichen, sondern dort, wo Dinge tragen, wo Zusammenhänge funktionieren, wo Leben möglich ist. Im Alltäglichen, im Natürlichen. Oft sind das keine spektakulären Momente, sondern ganz alltägliche Dinge, die wir normalerweise kaum wahrnehmen. Vielleicht ist das eine gute Frage zum Mitnehmen aus dieser Episode. Wo erleben wir in unserem Alltag Ordnung, die trägt? Wo funktioniert etwas, ganz selbstverständlich, und wir halten es für normal, obwohl es alles andere als selbstverständlich ist? Genesis 1,2 lädt uns ein, genau diese Ordnungen neu wahrzunehmen. Nicht als etwas Banales, sondern als Ausdruck eines großen göttlichen Wunders.